Die Predigt Einfluss wurde am Samstag, dem 30.11.1963 in Shreveport, Louisiana gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, für diese schöne Versammlung von Menschen und besonders für die jungen Leute, denn ich verstehe, dass diese Versammlung heute Morgen den jungen Leuten von Shreveport gewidmet ist. Und das ist eine sehr schöne Zeit in meinem Leben und ein Höhepunkt, oder ich würde es einen roten Brief nennen, zu den Jungen und Mädchen zu sprechen, die morgen sein werden, wenn es einen Morgen gibt. Also, wir sind glücklich darüber. Wie viele verschiedene Denominationen sind heute Morgen hier in dieser kleinen Gruppe von Menschen vertreten? Ich würde sagen, Methodisten, hebt eure Hände. Ich habe ihn gerade sagen hören von einer Denomination. Nun gut, Baptisten, hebt eure Hände hoch. Also gut, Presbyterianer, schaut einfach. Lutheraner, Pfingstler und Nazarener, Pilgrim, Holiness, jede andere Denomination, die ich nicht erwähnt habe, hebt ihre Hand. Ich frage mich, ob es hier Katholiken gibt. Mal sehen, ob sie ihre Hand heben. Ja, seht. Ist hier zufällig ein orthodoxer Jude? Hebt bitte eure Hand. In Ordnung. Manchmal, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit, beim letzten Treffen hier, hatten wir einen der Rabbiner von der jüdisch-orthodoxen Kirche hier in der Versammlung, die wirklich die Mutter von all dem ist. Seht, sie hat das Kind geboren. Die orthodoxe Gemeinde hat die christliche Gemeinde geboren. Aus dem Judentum ist das Christentum hervorgegangen. Und so sind wir sehr froh, euch heute Morgen hier vertreten zu sehen von eurer Gemeinde und eurem Stand. Und ich glaube fest daran, dass Gott, wenn er heute kommen würde, diese Frage nicht stellen würde. Wenn wir heute Morgen alle hineingehen würden, würde er nur die nehmen, die bereit sind zu gehen. Vor vielen Jahren war ich auf einer Ranch. Und vor ein paar Monaten war ich wieder dort draußen, stand direkt am Tor mit einigen der Brüder, die ich heute Morgen hier sitzen sehe. Bruder Welch Evans, Bruder Banks Wood aus meiner Gemeinde in Jeffersonville und wir kamen durch diese Schlucht, über die ich schon so oft gesprochen habe. Und ich war dort viele Morgen, als sie das Vieh von den, die Vereinigung, die trieb ihre Rinder in den Wald, den Arapaho-Wald, die Hereford-Vereinigung des Troublesome River beweidet den Wald auf dieser Seite des Troublesome River, der East Fork genannt wird. Und dann gibt es noch den West Fork Troublesome und den Upper Troublesome Fluss, der diese Seite bewirtschaftet. Und wenn ihr Ranch jetzt, ich glaube, 2 Ballen Heu pro Jahr produzieren kann, können sie für je 2 Ballen Heu eine Kuh einsetzen. Und natürlich hat die Handelskammer ihr Brandzeichen und wie viele Rinder ihr Brandzeichen versorgt oder ihre Ranch. Und der Förster muss dort stehen, um die Rinder zu zählen, wenn sie reinkommen. Und dann soll er sie überprüfen, welche Brandzeichen reingehen. Und da darf nur ein echter, reinrassiger Hereford rein. Denn das ist die Hereford-Vereinigung. Nichts als ein Hereford, ein registrierter Hereford, weil die Bullen und so viele Bullen auf so viele Kühe und so weiter, es muss so sein, weil es den Stammbaum der Rinder richtig hält. Und es muss ein registriertes Hereford-Ritt sein, um dort hineinzukommen. Und wisst ihr, ich habe den Rancher beobachtet, wie er die Rinder zählte, wenn sie hineingingen und sie kontrollierte. Ich habe noch nie gesehen, dass er sich ein Brandzeichen ansah oder es untersuchte. Es gab viele Brandzeichen, die hineingingen, wie zum Beispiel das von Crimes, das von Diamond Bar, unseres war das von Turkey Track und dann das von Tripod und verschiedene Brandzeichen, die in diesen Wald gingen. Er bemerkte nie, welches Brandzeichen sie hatten, aber er untersuchte jedes Ohr, um sicherzugehen, dass die Blutmarke vorhanden war. Nur ein reinrassiges Hereford-Rind konnte reingehen. Und ich habe oft dagesessen und gedacht, so wird es auch beim Gericht sein. Er wird nie auf unser Brandzeichen schauen, ob wir nun Presbyterianer, Methodisten, Baptisten oder was auch immer wir sind, oder Pfingstler, aber er wird auf das Blutkennzeichen achten, das Zeichen. Das ist es, was uns aufnehmen wird, denn nichts kann in die Herrlichkeit kommen, wenn es nicht unter dem Blut ist. Ein Blutkennzeichen, das besagt, dass wir angenommen haben, was Gott in Christus für uns getan hat. Seht ihr, es gibt nichts, was wir für uns selbst tun könnten. Wir sind totale Versager. Überhaupt keine Chance. Als der Mensch sündigte, überschritt er die Kluft zwischen ihm und Gott und verließ sie. Es gibt keinen Weg zurück, überhaupt nicht. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat einen Stellvertreter angenommen. Und dieser Stellvertreter ist heute für uns Jesus Christus. Nur das allein wird Gott anerkennen, das Blut seines Sohnes, wenn es soweit ist. Nun haben wir eine großartige Zeit drüben im Live-Tabernakel. Wir hatten gestern Abend eine herrliche Zeit, in der der Heilige Geist unter uns gewirkt hat. Und darauf warten wir alle. Jeder Mensch will wissen, woher er kommt, was er hier macht und wohin er danach geht. Und wir haben viele gute Bücher geschrieben. Ich habe in meinem Leben einige gute Bücher über die Philosophie des Menschen und andere Dinge gelesen. Aber so gut diese Bücher auch sein mögen, es gibt nur ein Buch, das dir sagen kann, woher du kommst, was du bist und wohin du gehst. Und das ist dieses Buch, die Bibel. Und das Wort ist Gott. Wir glauben an dieses Buch und dafür wollen wir in der heutigen Zeit stehen. Und es verheißt uns, dass wir bekannt gemacht werden, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in der Anderson-Bewegung der Gemeinde Gottes einen Artikel gelesen, in dem ein Historiker schreibt. Ich glaube, es war ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Zeitalter das war. Es war einige hundert Jahre nach dem Tod Christi. Ein Missionar kam nach England, das damals Engelsland genannt wurde, und er versuchte, den König von England zum Christentum zu bekehren. Sie saßen an einem großen Kamin und das Licht des Feuers erhellte den Innenhof, wie wir ihn heute nennen würden. Und der Heilige versuchte, den König zum Christentum zu bekehren. Und ein kleiner Sperling flog in das Licht, kreiste durch das Licht und flog wieder in die Dunkelheit hinaus. Und ich glaube, dass alle Geschehnisse zur Ehre Gottes sind. Ich glaube, dass er uns versprochen hat, dass er denen, die ihn lieben, alles zum Besten gereichen wird. Und der Heilige fragte, woher ist er gekommen und wohin ist er gegangen? Er kam aus dem Unbekannten und kehrte auf demselben Weg zurück. Und der Heilige sagte, in der Bibel steht die Frage so für uns, dass wir aus dem Unbekannten kommen und zum Unbekannten zurückkehren. Und am nächsten Morgen, nachdem der König die ganze Nacht darüber nachgedacht hatte, stellte er fest, dass der Mann recht hatte und ließ sich und seine Familie am nächsten Morgen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden taufen. Das ist etwa 300 oder 400 Jahre oder mehr nach dem Tod des letzten Apostels. Nun, ich denke, dass wir heute Morgen nicht einfach nur hierher gekommen sind, um zu frühstücken, obwohl wir das zu schätzen wissen. Ich bin nicht gekommen, weil ich war müde und ich bin nicht rechtzeitig aufgestanden. Ich war zu spät dran, aber ich denke, dass dieses Ereignis zur Ehre Gottes und für das Reich Gottes ist. Nun lasst uns zu dieser Zeit den Text von heute Morgen lesen oder die Schriftstelle aus der Bibel, die der Herr mir auf das Herz gelegt zu haben scheint, für Jung und Alt zusammen, besonders für die jungen Leute von Shreveport, denen dieses Treffen gewidmet ist. Lasst uns aus dem 6. Kapitel von Jesaja lesen, wenn ihr wollt, beginnend mit dem 1. Vers. In dem Jahr, in dem König Usia starb, sah ich auch den Herrn auf einem hohen, erhabenen Thron sitzen, und sein Schleier erfüllte den Tempel. Über ihm standen die Seraphime. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit.« Und die Pfosten der Tür bewegten sich bei der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, weh mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog ein Seraph zu mir und hatte eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er legte sie auf meinen Mund und sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt. Deine Missetat ist weggenommen, deine Sünden sind gereinigt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sagte ich, hier bin ich, sende mich. Ich möchte heute Morgen ein Thema daraus nehmen, das heißt Einfluss. Auch wenn wir es vielleicht nicht glauben wollen, aber alles, was wir tun, hat Einfluss auf andere Menschen. Ich halte oft Beerdigungspredigten. Und ich versuche nie, zu viel über die Person zu sagen, die gestorben ist, denn das ist gar nicht nötig. Die Menschen, das Leben, das der Mann oder die Frau, was auch immer es sein mag, gelebt hat, wird lauter zu der Gemeinde sprechen als alles, was ich über sie sagen könnte. Ich würde niemals ihre Meinung ändern. Ihr Leben sagt, was sie sind. Und dann wissen wir nie, was wir tun, welchen Einfluss das, was wir tun, auf andere hat. Die Bibel sagt, wir sind geschriebene Briefe, die von allen Menschen gelesen werden. Das heißt, ihr Leben wird von der Öffentlichkeit so laut gelesen, bis ihr Zeugnis, wenn es im Widerspruch zu ihrem Leben steht, ohne Wirkung ist. Es ist das, was du in deinem Inneren bist, was die Leute lesen. Nicht so sehr, was du sagst, sondern was du bist, siehst du? Sie können jemanden etwas anhängen, sagen, das ist das und so weiter. Aber wenn ihr Leben anders ist als das, was sie sagen, ist ihr Zeugnis über ihr Leben lauter als das Zeugnis, das jemand über sie sagen könnte. Ja, Behaltet also im Hinterkopf, dass wir jeden Tag Einfluss nehmen und dass das Leben, das ihr lebt, beweist, was in eurem Innern ist. Das kann man nicht ändern. Es spiegelt sich wieder. Jeder Mensch spiegelt im Äußeren wieder, was er im Innern ist. Und wenn wir das Zeugnis nehmen, dass wir Christen sind, dann denke ich, dass das eines der feierlichsten Dinge ist, die ein Mann oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen tun kann, tun würde. Wenn er den Namen Christi annimmt, wenn er ein Repräsentant Christi sein will, dann sollte man auf jede Bewegung achten, die man macht, denn man wird beobachtet. Und darin spiegelt sich wieder, was Gott für dich getan hat, in dir. Vor nicht allzu langer Zeit sollte unten in Australien eine Brücke gebaut werden und sie schickten Männer aus den Vereinigten Staaten, Architekten, nicht Architekten, sondern Baumeister und so weiter, Brückenbauer, um herzukommen und zu sehen, ob sie eine Brücke bauen könnten, die diese Meerenge überspannt. Und sie konnten keinen einzigen Mann in Amerika finden, der es schaffen konnte. Nein, sie sagten, der Sand und so weiter, das würde nicht standhalten. Also wurde ein allgemeiner Aufruf für Brückenbauer gestartet. Keiner von ihnen wollte sie bauen. Schließlich kam eine gute englische Firma herunter und nahm den Vertrag an, nachdem er den ganzen Boden geprüft hatte. Er sagte, er würde den Auftrag annehmen und die Brücke bauen. Und warum? Denkt daran, dass sein Ruf als weltweiter Brückenbauer nun davon abhing, wie seine Arbeit an dieser Brücke aussehen würde. Ganz gleich, was er in der Vergangenheit getan hatte, diese Arbeit, von der er sagte, er könne sie machen, würde zeigen, was er wirklich war. Es heißt, dass er jede Schraube und jedes Metallteil, das in die Brücke eingebaut wurde, getestet hat, ebenso wie die Erde darunter und den Druck des Wassers auf die Erde. Und dann standen alle anderen Baumeister um ihn herum und sagten, das wird nicht halten, es muss abgerissen werden. Aber am Tag der Einweihung ritt der Mann selbst an der Spitze der Parade, weil er wusste, dass sein Werk gründlich geprüft war und standhalten würde. Ich denke, das ist eine großartige Sache, die wir uns im christlichen Leben ansehen können. Es musste eine Brücke geben, um den Weg zu überspannen, damit die Menschheit eines Tages diese Welt verlassen konnte. Und es gab niemanden, der das tun konnte. Ein Engel, ein Erzengel, ein Seraph, ein Cherubim, nichts konnte das tun. Gott selbst kam in Menschengestalt herab und überbrückte den Weg und machte den Weg und überquerte die Brücke als Erster vom Grab zur Herrlichkeit. Und das zeigte die Reflexion. Jeder Nerv in seinem Körper, jeder Gedanke in seinem Geist, jede Kraft, die in ihm war, wurde vom Feind geprüft. Aber er bestand die Prüfung sogar bis zum Tod selbst, als er ihn besiegte. Dieser Junge, Uzzia, von dem wir heute Morgen sprechen, war Jesajas Held. Jesaja, der junge Prophet in den Tagen Uzzias, beobachtete diesen jungen Mann, denn Uzzia war ein großer Mann. Er stammte aus einer guten Familie. Sein Vater und seine Mutter waren beide streng gläubig an Gott. Und sie hatten ihren Jungen dazu erzogen, Gott zu dienen und ihn zu ehren. Einer der großen Mängel unserer Zeit in Amerika und im Rest der Welt sind gottesfürchtige Eltern, die einen Einfluss auf ihre Kinder ausüben. Die Eltern von heute haben sich von den Prinzipien der Heiligen Schrift entfernt. Sie orientierten sich mehr an den Moden der Welt und die Gemeinden taten dasselbe. Indem wir das taten, ließen wir sie los und brachten die Welt in die Gemeinde. Und das ist der Grund, warum wir diesen großen Tag haben, wenn ich es hier vor diesen jungen Leuten respektvoll sagen darf. Der Grund, warum wir so viele Ganoven und so weiter haben, wie sie es nennen, und schlechte Charaktere, zu viel davon ist wegen des Familienlebens, von dem sie in ihren früheren Tagen beeinflusst wurden. Ich bin immer noch der Meinung, erziehe ein Kind in dem Weg, den es gehen soll, und wenn es alt wird, wird es nicht davon abweichen. Nun war Uzzia ein Junge, der in einer solchen Elternschaft erzogen worden war, bis sie ihn beeinflusste. Betrachtet einen unserer größten Amerikaner, der mir einfällt, nämlich Abraham Lincoln. Er hat sicherlich all die Anerkennung verdient, die ihm zuteil wurde, und noch mehr. Er hatte einen schlechten Start, geboren in einem armen Elternhaus, hatte keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, schrieb im Sand. Wir wissen, dass die einzigen beiden Bücher, die er in seinem Leben besaß, bis er etwa 21 Jahre alt war, die Bibel und Pilgrim's Progress war. Oder vielleicht war es Foxes Buch der Märtyrer. Es war eines dieser Bücher. Aber ihr seht, was dieser Mann las, das beeinflusste sein Leben. Und so ist es auch heute. Unsere Märkte sind voll von vulgärem und schmutzigem Zeug, um den Verstand unserer jungen Kinder zu vergiften. Und dann schieben wir ihnen die Schuld in die Schuhe. Ich denke, dass es oft an uns liegt. Uns christlichen Menschen, die nicht für das Richtige eintreten und diese Dinge aus unseren Regalen verbannen lassen und so weiter. Und auch in unseren Häusern lassen wir es zu, dass all dieses vulgäre Zeug in unser Haus kommt und unsere Kinder beeinflusst. Aber Uzzia war richtig erzogen worden. Und er wurde, wie wir jetzt wissen und in 2. Chronik 26 nachlesen können, im Alter von 16 Jahren zum König gemacht, nach dem Tod seines Vaters. Und er wurde mit 16 Jahren König. Da er diese gottesfürchtigen Eltern hatte, begann er sofort mit seinem Königreich, um das zu tun, was richtig war. Er hielt sich nie an die populären Meinungen oder die Politik der damaligen Zeit. Er diente Gott. Das ist ein guter Mann, an dem man sich orientieren kann. Ein Mann, der sich für das Richtige einsetzt in einer Zeit, in der die öffentliche Meinung und die Politik gegensätzlich sind. Aber ein Mann, der den Weg geradeaus geht. Dieser neue Präsident, der gerade das Amt übernommen hat, seit Präsident Johnson, seit der Ermordung von Präsident Kennedy, als er neulich alle Geistlichen im ganzen Land zum Gebet aufrief, um ihm zu helfen. Das bewunderte ich an diesem Mann. Seht, er bittet Gott um Hilfe. Ich verstehe, dass er ein Gläubiger ist und auf Gott vertraut. Wir brauchen also solche Männer. Und wir erfahren, dass Uzzia zu seiner Zeit sein Reich bis nach Ägypten und in alle umliegenden Länder ausdehnte, bis sein... Es war so groß, dass sein Reich dem Reich Salomos gleichkam. Die Herrlichkeit des Herrn war mit ihm. Das war eine große Hilfe für den jungen Propheten Jesaja, der diesen Mann, diesen jungen König, beobachtete, denn er wurde in den Palast gebracht, als dieser junge König regierte. Und Jesaja war damals ein junger Prophet und sah, wie Gott ihn segnete, ihn beeinflusste und ihm das Richtige gab. Und wir wissen, dass alle umliegenden Völker ihm Tribut zollten. Es gab keine Kriege und das war eine große Sache, eine Lehre für Jesaja. Und Jesaja fand hier noch etwas anderes, nämlich wie Gott diejenigen segnet, die seinem Wort und seinen Geboten treu bleiben. Uzzia war das Vorbild für Jesaja. Und was für ein prächtiges Königreich war das. Und nun finden wir hier, dass ein christliches Zeugnis, egal wie großartig es in der Vergangenheit gewesen ist, immer so bleiben muss. Als Uzzia an dem Punkt angelangt war, an dem er sich sicher wähnte, wurde sein Herz hochgehoben. Er kam an einen Punkt, an dem ihm niemand mehr etwas sagen konnte. Wenn das nicht ein Beispiel für zu viele heute ist. Sogar unter unseren christlichen Leitern finden wir es. Sie arbeiten fast ihr ganzes Leben lang darauf hin, ein Bischof oder ein großer, einflussreicher Mann zu werden. Und sobald sie diesen Platz erreicht haben, werden sie abgehoben. Wir finden Evangelisten auf dem Feld, deren Dienst von Gott gesegnet wurde, und als erstes werden sie hochgehoben, bis sie an einen Punkt kommen, an dem sie das Gefühl haben, dass sie gesichert sind, rund um ihre Leute. Sie haben diesen Punkt erreicht, an dem sie alles tun können, was sie wollen, und damit durchkommen. Wie viele, denken wir gerade, große Männer, große Diener, die Gott benutzt hat, und schließlich an einen Punkt kommen, an dem sie das Gefühl haben, dass sie so viel über das Wort Gottes wissen, dass sie nicht einmal mehr Zeit zum Beten haben. Es geht immer um soziale Besuche, jemanden besuchen, zum Essen gehen und die Zeit, die sie mit Gott verbringen sollten, allein um sich darauf vorzubereiten, in der Süße des Geistes vor der Gemeinde zu erscheinen, sind sie irgendwo mit irgendwelchen Unterhaltungen beschäftigt. Man kann nicht gleichzeitig Gott und den Menschen dienen. Der Diener Gottes sollte eine isolierte Person sein, nur für ihn. Wenn wir das den Menschen nur klar machen könnten. Und dann kommen sie an einen Ort, an dem sie sich selbst in die Pflicht nehmen, wenn sie den Menschen begegnen. Sie treffen die Menschen und es gibt zwangsläufig ein Bedürfnis nach diesem und nach jenem. Und dann ist der Mann Gottes ganz aufgewühlt und er ist so aufgewühlt, wenn er in sein Zimmer geht. Er beginnt zu studieren. Wenn ich dies nicht tue, wird sich dieser Mann schlecht fühlen. Und wenn ich das hier nicht tue, wird sich der Mann schlecht fühlen. Und wenn er dann auf das Podium geht, weiß er kaum noch, wo er steht. Sein Geist ist völlig zerrissen, obwohl er diese Zeit mit Gott hätte verbringen sollen. Sie sind keine sozialen Führer. Ein Mann Gottes sollte sich ganz und gar der Versammlung Gottes widmen. Und wir finden, dass das zu schade ist, dass wir es so haben. Und eine weitere große Sache, die wir finden, denn ich merke, dass ich heute Morgen zu Geistlichen spreche, und wir wollen, wenn wir vor eine Gemeinde treten, mit dem Wissen, dass wir uns vielleicht nie wieder so treffen werden wie heute Morgen. Und für die Dinge, die ihr sagt, macht Gott euch verantwortlich. Man muss also kommen, beten und Gott fragen, was man sagen soll und sich dann auf ihn verlassen, wenn man auf der Plattform steht, um etwas zu sagen, das den Menschen hilft. Wir alle kennen Männer, die heute im Einsatz sind, große Männer. Einige von ihnen kommen an einen Punkt, an dem sie sich, nachdem sie ihre Gemeinde um sich herum haben, so sicher fühlen, dass sie denken, sie könnten sogar sündigen und damit durchkommen. Wir wissen von Pastoren, die den falschen Weg eingeschlagen haben. Und oft liegt das daran, dass sie sich sicher fühlen. Oh, die Leute werden mich mit allem durchkommen lassen. Das Volk vielleicht, mein Bruder, aber Gott nicht. Seht, ihr müsst euch vor Gott verantworten. Als Prediger dürft ihr niemals versuchen, die Ohren eurer Gemeinde zu täuschen, ganz gleich, wie sehr sie schreien oder rufen oder weitermachen oder euch auf die Schulter klopfen und sagen, die Botschaft ist wunderbar. Du musst ein Diener Christi sein, um mit diesem Wort ehrenhaft zu bleiben, denn dieses Wort wird sich durch dich widerspiegeln und du wirst jemanden beeinflussen, der dein Leben beobachtet. Für junge Menschen gilt das Gleiche, Geschäftsleute ebenso. Der König wurde hochmütig. Er dachte, er sei so sicher, dass Gott ihm alles durchgehen lassen würde. Ein junger Teenager sagte vor nicht allzu langer Zeit, ein Christ, er tue etwas, er bewundere einen gewissen Rock'n'Roll-Jüngling, der zu seiner Gemeinde gehöre. Und ich sprach bei einem Treffen der Gruppe Jugend für Christus. Und dieser junge Mann sagte, weißt du, ich bewundere so und so. Ich glaube, er ist einer der standhaftesten Christen. Und dieser Junge ist ein Rock'n'Roll-König. Und ich sagte, ich glaube, es gibt nur einen Unterschied zwischen diesem jungen Mann und Judas Iskariot. Judas hat 30 Silberstücke bekommen und dieser Mann hat eine ganze Flotte von Cadillacs und Millionen von Dollar dafür bekommen, dass er Christus verraten hat. Er sagte, wie kannst du so etwas sagen, Herr Branham? Wie konntest du das tun? Ich sagte, weil es die Wahrheit ist. Dieser Einfluss, diese christlichen Lieder und dergleichen, vor den jungen Leuten zu singen und so in die Welt hinauszugehen, wirft den größten Stein des Anstoßes, mehr als all die Schmuggellokale und alles andere, was es im Land gibt. Es ist eine Schande, dass so etwas überhaupt zugelassen wird. Die Gemeinde sollte sich erheben und nicht einmal zulassen, dass diese Lieder von solchen Leuten gesungen werden. Sie nehmen das Talent, das Gott ihnen gegeben hat, und beeinflussen es, indem sie ihr Leben lauter sprechen lassen als ihre Worte. Wie können Menschen solche Theaterstücke machen, wie dieser Mann, und dann dastehen und Hymnen und solche Dinge singen? Das ist der Gipfel der Heuchelei. Und wir stellen fest, dass das auch unter Christen, unter Gläubigen so ist. Und dieser junge Mann sagte, nun, ich sage euch, was ich darüber denke. Er sagte, ich denke, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mich mit allem durchkommen lässt. Ich sagte, das hat er nie getan. Er würde es nie tun. Selbst Israel, sein Volk, selbst David, ein Mann nach seinem Herzen, hat jedes Korn geerntet, das er gesät hat. Und auch ihr werdet es tun. Jeder einzelne von uns wird das tun. Wir wissen das. Aber er hat sich in seinem Herzen so sehr erhoben. Jetzt möchte ich dieses Wort zu den Full Gospel Businessmen sprechen. Er wurde in seinem Herzen so hochmütig, dass er dachte, er könne den Platz eines Pastors einnehmen. Er versuchte, ein Pastor zu werden, wozu er nicht berufen war. Und ich denke, das ist oft der Fall, wenn Männer in diesen Reihen und in den Gruppen von Geschäftsleuten an einen Punkt kommen, an dem Gott sie in ihrem Geschäft segnet und sie wohlhabend macht und so weiter, bis sie an einen Punkt kommen, an dem sie denken, sie müssten auch das Evangelium predigen. Und das ist falsch. Das ist falsch. Sie sollten immer einen Geistlichen predigen lassen. Denn wie Oral Roberts einmal sagte, es ist schon schwer genug, die Dinge reinzuhalten durch Geistliche, geschweige denn durch Männer, die nicht für dieses Amt berufen sind. Seht ihr, ihr solltet dort Männer haben, die sich auskennen und für dieses Werk eingesetzt wurden. Das beweist es. Wir finden heraus, dass dieser Mann, der ein großer Mann, ein guter Mann, ein ehrenwerter Mann war, aber er nahm die Opfergabe, das Räuchergefäß und ging zum Altar des Herrn, um vor dem Herrn zu räuchern, was nur einem geweihten Priester vorbehalten ist, dies zu tun. Aber er dachte, weil Gott ihn so sehr liebte und so gut zu ihm gewesen war, dass er das trotzdem tun konnte. Und der Priester lief ihm nach und sagte, du bist nicht für dieses Amt geweiht. Gott verbietet, dass jemand dort hineingeht, nur ein Levit, der für diesen Dienst geweiht ist. Das solltest du niemals tun. Und das ist oft die Art und Weise, die, wie ich denke, die Welt heute in eine solche Verwirrung gebracht hat, dass Männer hinausgehen und versuchen, die Plätze einzunehmen, für die sie nicht geweiht sind. Es kommt zu einem Punkt, an dem sie versuchen, dieses Amt zu erfüllen und sie sind nicht für diesen Platz berufen. Jetzt finden wir heraus, dass ein guter Mensch zwar von Gott gesegnet ist, aber wenn Gott dich segnet, bleibst du in der Kategorie, in die Gott dich berufen hat. Wenn es eine Hausfrau ist, dann bleibe Hausfrau. Wenn es ein Geschäft ist, dann bleibe in diesem Geschäft und reflektiere Gott. Und wozu auch immer Gott dich berufen hat, lass es das sein. Denn er möchte, dass du eine echte Hausfrau bist und deinen Einfluss auf andere Menschen ausübst, die eine gute Hausfrau sein wollen. Wenn du ein guter Geschäftsmann bist, dann lass dein Leben so sein, dass es Jesus Christus in deinem Geschäft widerspiegelt, mit Ehrlichkeit und Integrität und mit Dingen, die wirklich etwas bedeuten. Denn jemand beobachtet dein Leben. Du hast Einfluss auf jemanden. Gott muss eine echte Hausfrau haben. Gott muss einen echten Teenager in der Schule haben. Gott braucht einen echten Pastor, einen echten Geschäftsmann, jemanden, der ihn widerspiegelt. Denn dort sehen sie in euch Christus. Egal, was der Rest der Welt zu tun hat, das hat nicht das Geringste mit euch oder mir zu tun. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich für unser Leben und für unsere Erfahrung mit Christus. Nun, wir finden heraus, als er versuchte, den Platz des Pastors einzunehmen und jemand ihm sagte, dass er fehl am Platz sei, dass er das nicht tun sollte, dass er fehl am Platz sei, dass er zornig wurde. Zornig, so zornig war er, bis sein Gesicht rot wurde. Siehst du, wir müssen in der Lage sein, Korrekturen zu ertragen und anzunehmen. Manche tun das nicht. Sie können nicht. Ich bin zu Versammlungen gegangen und habe in den Auditorien gesessen und man steht auf. Und manche Leute kommen herein und setzen sich nur für ein paar Minuten hin und wenn man nur ein Wort sagt, mit dem sie nicht einverstanden sind, Bruder Branham schnippt mit dem Finger, weg, seht ihr, fliegen sie weg. Nun, wisst ihr, was mit dem Hiskia geschah, der das tat, oder mit Usia genauer gesagt? Gott schlug ihn mit Aussatz. Der Mann starb an seinem Aussatz, der ein Zeichen für Sünde ist. Er konnte es nicht ertragen, durch das Wort korrigiert zu werden. Und heute ist es oft dasselbe. Sie sagen, nun, meine Glaubensgemeinschaft glaubt das und es ist mir egal. Seht ihr? Nehmt euch Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Gott wird die Welt nicht nach einer Glaubensgemeinschaft, Denomination richten, sondern nach seinem Wort. Und sein Wort ist Christus und Christus ist das Wort. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Hebräer 13,8. Aber anstatt zu versuchen, sich korrigieren zu lassen, fliegen sie davon. Sie können es nicht ertragen. Sie sind einfach... Das ist genau das, was Usia getan hat. Ein guter Mann. Ihr sagt, nun, diese Person war ein... Usia war auch ein guter Mensch, ein feiner Mensch, ein von Gott gesegneter Mann. Aber egal, was er ist, er muss immer an seinem Platz bleiben. Denn Gott gab ihm die Möglichkeit, andere zu beeinflussen, indem er ein gerechter König war, nicht ein Priester. Und das Wort verbot ihm, das zu tun, und so ging er hinein und wollte opfern. Und als er heruntergerufen wurde, wurde ihm das Wort gegeben, dass er das nicht tun sollte, dass Gott ihn in seinem Geschäft gesegnet hatte und was auch immer es war, aber dass er nicht versuchen sollte, den Platz des Priesters einzunehmen. Er war nicht im Wort. Nun, er hatte es trotzdem getan, egal was irgendjemand sagte. Gibt es heute nicht zu viele Menschen, die so denken? Sie wollen sich nicht durch das Wort korrigieren lassen. Und das ist der Grund, warum wir uns hier in einem großen Kirchenrat wiederfinden, ohne zu wissen, wohin wir gehen, auf dem Weg in die Welt. Zehntausende von Mitgliedern kommen jedes Jahr hinzu und wir sehen nicht, dass sich die Hand Gottes irgendwo bewegt. Tod, förmlich, genau das, was die Bibel sagte, dass sie sein würden. Das Gemeindezeitalter von Laodicea, ein lauwarmes, ausgespuckt aus dem Mund Gottes. Christus ist draußen und versucht hineinzukommen und die Gemeinde drinnen lässt ihn nicht herein. Das ist genau das Bild von heute. Denn die Menschen verstehen nicht, dass ihre Position aus dem Wort Gottes, kommt. Und Usia hätte das beherzigen sollen. Nun denkt daran, wir nennen ihn heute einen Christen, den Gott gesegnet hat. Er war nicht irgendein gewöhnlicher Mann. Er war ein Mann, der von Gott gesegnet war, aber er wollte sich nicht korrigieren lassen. Egal wie sehr das Wort es sagte, er wollte es nicht verstehen, weil er sich sicher genug fühlte, dass Gott ihn mit etwas anderem davonkommen lassen würde. Und das ist es, was mit unseren Völkern heute auf der ganzen Welt los ist, dass sie denken, Gott würde sie mit etwas durchkommen lassen, das diesem Wort widerspricht. Er würde es niemals tun. Wir müssen zur Korrektur zurückkehren und uns durch das Wort korrigieren lassen. Und wegen seiner arroganten Art, wie er sich verhielt, hörte er nicht auf das, was dieser Diener zu sagen hatte. Er würde tun, was er tun wollte. Denkt einmal nach, haltet einen Moment inne. Wie kann ein Kind einem gottesfürchtigen Vater und einer gottesfürchtigen Mutter gegenüberstehen? Wie kann ein Teenager in das Gesicht einer gottesfürchtigen alten Mutter schauen, deren Haare grau werden, und sie diesem Teenager sagen, Schatz, Mutter hat dich anders erzogen. Und du siehst im Laufe deines Lebens, was du für deine Mutter getan hast. Macht das nicht und werdet arrogant und sagt, nehmt eure Religion und geht. Ich werde tun, was ich will. Was passiert dann mit dem Teenager? Was passiert mit ihm? Er ist verloren. Sie sind verloren, geistig, moralisch, oft auch körperlich und seelisch. Sie sind völlig von der Gnade abgeschnitten. Nun, das wäre eine schreckliche Sache für einen Teenager oder ein Mädchen. Dann denkt an einen Mann oder eine Frau unten im Dienst oder einen Christen, der sich selbst ein Kind Gottes nennt oder in die Gebote Gottes schaut und sich abwendet und sagt, meine Denomination glaubt nicht so. Wir brauchen einflussreiche Christen, die durch das Wort Gottes beeinflusst werden. Wir brauchen berufene Männer oder Frauen, die die gewählte Gemeinde in den letzten Tagen beeinflussen. Gott, gib sie uns. Und sie werden da sein. Sie werden da sein. Wir erfahren, dass Usia wegen seines Hochmuts mit Aussatz behaftet wurde. Er wurde nie wieder gesund. Er erholte sich nie mehr. Er musste sich von der Gegenwart Gottes trennen und in einem Haus für Aussätzige sterben. Oh, diese Linie, die Abgrenzung, diese Linie, die Männer und Frauen so leicht überschreiten können. Diese Linie, die ein Teenager überqueren kann zwischen Gericht und Barmherzigkeit. Wir alle. Die Linie, die die Geschäftsleute überschreiten können. Jeder von uns kann sie überschreiten, die Linie zwischen Recht und Unrecht. Und denkt daran, Gottes Wort ist immer die Wahrheit. Jedermanns Wort sei eine Lüge, aber meines ist die Wahrheit, sagte Gott. Nun wurde er geschlagen. Und als der junge Jesaja das sah, was für eine Lektion war das damals für ihn? Zu sehen, dass ein Mann, der seinen Platz verlässt, ob jung oder alt, derjenige, der seinen Platz verlässt, die Folgen zu spüren bekommt. Ganz gleich, wie sehr Gott ihn gesegnet hatte, er litt trotzdem unter den Folgen. Jesaja lernte hieraus eine große Lektion. Welche? Dass Gott seinen Menschen an seinen Platz befiehlt. Man kann sich nicht selbst einen Platz zuweisen. Gott muss dir deinen Platz zuweisen. Vergesst das nicht. Gott ordnet dich an deinen Platz und du darfst nicht, niemals versuchen, den Platz eines anderen einzunehmen. Versuch nicht, etwas zu sein, das ihr nicht seid. Wie der Kongressabgeordnete Upshaw einmal sagte, derjenige, der an der Versammlung geheilt wurde, und der Herr ließ mich dort in Kalifornien eine Vision über ihn sehen. Er war 66 Jahre lang ein Krüppel gewesen und wurde durch die Barmherzigkeit Gottes auf der Stelle geheilt. Er warf seine Krücken, seinen alten Stuhl und andere Dinge weg. Er war gerade hier in Shreveport, glaube ich, und gab Zeugnis. Er pflegte diesen Spruch zu sagen. Er war, glaube ich, viele Jahre lang Senator oder so etwas und Kongressabgeordneter von Georgia. Und er war ein Vertreter der Baptistengemeinde des Southern Baptist Council und dann kandidierte er für das Amt des Präsidenten auf dem Wahlzettel und wurde wegen seiner Position überstimmt. Und in dieser Nacht, ich habe noch nie etwas von diesem Mann gehört, niemals. Dr. Roy Davis, derjenige, der mir die Hände zur Priesterweihe über die Missionary Baptist Gemeinde auflegte, schickte ihn zu mir. Und als er in die Versammlung kam, rief ihn der Heilige Geist dort, wo Tausende von Menschen saßen, beim Namen und sagte ihm, was er war und dass der Herr ihn geheilt hatte. Und er kam auf die Bühne, ohne Krücken, ohne Zahnspange, ohne irgendetwas. Er streckte sich im Alter von etwa 70 Jahren nach unten und berührte seine Zehen, hin und her, völlig befreit. Da war ein Redner und ein großer Mann. Was hat er? Hier war sein Ausdruck. Man kann nicht etwas sein, was man nicht ist. Das hört sich an, als würde ich das sagen, nicht ein Abgeordneter. Aber das war nur... Er war ein Südstaatler und er benutzte diesen Ausdruck, weil er ein Mann war, der es versuchte. Er hatte einen großen Einfluss auf die Menschen und war ein gottesfürchtiger Mann. Und er starb auf dieselbe Weise viele Jahre später. Als er auf den Stufen des Weißen Hauses stand, bei Billy Grahams Treffen und Leaning on the Everlasting Arm sang, vor Menschen aus der ganzen Welt, nun seht die, Gott beruft seinen Mann und man kann nicht den Platz eines anderen einnehmen. Wenn du das tust, erzeugst du nur eine fleischliche Nachahmung und am Ende wird sie zerschlagen werden. Siehst du, du kannst es nicht tun. Gott weist dich an deinen Platz. Jesaja sah, dass er sein Vertrauen nicht in einen Menschen setzen konnte. Da war der größte Mann, den es damals auf der Erde gab, ein König, dem der Rest der Welt Tribut zollte. Aber weil er seinen Platz verlassen hatte, sah Jesaja, dass er nicht auf einen fleischlichen Arm vertrauen konnte. Und das trieb den Propheten in den Tempel, um zu beten. O Gott, wenn die Gemeinde, wenn die Leute, die sich Christen nennen, das heute nur sehen könnten, und es würde sie irgendwo zum Altar treiben, um zu beten. Man kann nicht etwas sein, was man nicht ist. Dann finden wir im Tempel, als er im Gebet war, da er ein Prophet war, hatte er die Gabe, Visionen zu sehen. Als Prophet war er natürlich dazu geboren, und er brauchte eine Berührung von Gott, und Gott hatte ihn dazu bestimmt, ein Prophet zu sein. Und in der Vision im Tempel sah er einen echten König in der Vision. Er sah, wie Gott sich erhob, hoch über alle Himmel, und sein großer Schweif erfüllte die Erde, den Himmel und die Lüfte. Er sah ein echtes Vorbild. Mit anderen Worten, Gott sagte, schau hinauf, ich bin dein Vorbild. Und wenn wir das nur in unserem eigenen Dienst tun könnten. Ich spreche zu den Predigern, zu den Geschäftsleuten, zu den Teenagern. Prediger, wenn wir das nur tun könnten. Ich würde gern ein Billy Graham sein. Ich wünschte, ich hätte die Ausbildung und das Fachwissen, um die Sache so zu gestalten wie Billy Graham. Aber ich kann nicht Billy Graham sein, aber Billy Graham kann auch nicht ich sein. Versteht ihr? Wir, jeder von uns, hat seinen Platz in Christus. Und zu versuchen, Billy Graham zu imitieren, wäre nur dasselbe, was Uzziah getan hat. Es würde nur auf dieselbe Weise in einer Katastrophe enden. Sei einfach das, was du bist, wozu Gott dich gemacht hat. Jesaja war ein Prophet. Also geht er hinunter in den Tempel und sieht das wahre Vorbild, Gott. Beachte die himmlischen Seraphime, wie sie durch den Tempel flogen. Nun, ein Seraph ist ein mächtiges Wort. Es ist ein Opferverbrenner. Das ist es. Er hat etwas mit der Sühne zu tun, denn er bringt das Opfer dar, um den reuigen Sünder einen Weg zum Thron der Barmherzigkeit zu bahnen. Was für eine Position, höher als ein Engel, größer als ein Engel. Denn die Engel halten sich zurück, aber die Seraphime gehen mit der Opfergabe vorwärts, direkt in die Gegenwart Gottes. Ein Verbrenner der Darbringer des Gebets, das gemacht wurde, der Verbrenner des Opfers. Und sie gingen durch den Tempel und riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Stellt euch das vor, im Tempel, vor diesem jungen Propheten. Sein Herz war gebrochen. Sein König hatte versucht, seinen Platz einzunehmen, der versucht hatte, den Platz eines Geistlichen einzunehmen und war von Gott völlig besiegt und mit Aussatz geschlagen worden. Und sein Vorbild, auf das er geschaut hatte, ein Mensch. Vertraue niemals auf einen Menschen. Es ist egal, wer er ist. Wenn er ein heiliger Mensch ist, wenn er ein guter, so etwas gibt es nicht. Lass mich das korrigieren. Es gibt keinen heiligen Menschen. Es gibt keine heilige Gemeinde. So etwas gibt es nicht. Es ist ein heiliger Gott, kein heiliger Mensch. Es ist der Heilige Geist. Petrus sprach einmal von dem heiligen Berg, auf dem Berg der Verklärung. Nicht der Berg war heilig, sondern heilige Gott, der ihnen auf diesem Berg begegnete. Es ist nicht die heilige Gemeinde, es ist der heilige Gott in dieser Gemeinde. Nicht der heilige Mensch, sondern der Heilige Geist, der in diesen Menschen wirkt. Der Mensch wird versagen. Er ist von vornherein ein Versager, jeder. Die Allergrößten unter den Menschen fallen. Versucht niemals, euer Vertrauen in einen Menschen zu setzen und ihn zu eurem Vorbild zu machen. Schaut auf Gott. Christus ist euer Vorbild. Und wir sehen, dass er seine Gedanken von Uzziah, dem König, den er so sehr liebte, abgewendet hatte. Und er blickte auf und sah, was er verstehen musste, um ein Prophet zu sein. Dass Gott, und Gott allein, im Leben der Menschen und in seiner Gemeinde regiert. Und wir bemerkten ihn nun, was geschah. Wir finden diese Seraphime, sie hatten 6 Flügel, 2 über ihrem Gesicht und 2 über ihren Füßen und 2, mit denen sie flogen. Sie gingen durch den Tempel und riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Sie schrien Tag und Nacht, weil sie in der Gegenwart Gottes waren. Siehst du, was Gott sagte, damit Jesaja es sieht? Die Heiligkeit, die Reinheit Gottes und die Ehrfurcht, die wir in seiner Gegenwart tun sollen. Lasst uns diese Vision noch einmal kurz überprüfen, bevor wir schließen. Jedes dieser Geschöpfe hat 6 Flügel, wie wir feststellen. Wir werden zuerst diese Flügel nehmen. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Warum hat er das getan? Denkt darüber nach. Selbst heilige Seraphime müssen in der Gegenwart Gottes ihr heiliges Gesicht bedecken, um in seiner Gegenwart zu stehen. Die nie eine Sünde kannten, nie gesündigt haben, also niemals. Sie können nicht sündigen und doch verhüllen sie in der Gegenwart Gottes ihr heiliges Antlitz. Und dann werden wir, sterbliche, sündige, verderbliche Menschen, versuchen, etwas hineinzubringen und seinem Wort und seiner Absicht etwas hinzuzufügen und einige von ihnen zu verurteilen, die versuchen, dem zu folgen, was der Herr gesagt hat. Keine Achtung vor seinem Wort. Ich weiß, dass das Wort sagt, aber du musst wiedergeboren werden. Aber ich sage dir, was ich denke. Du hast keinerlei Gedanken mehr. Gott hat gesprochen und damit ist die Sache erledigt. Petrus sagte am Pfingsttag, die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Das war die Verheißung wovon? Der Heilige Geist, der ausgegossen wurde. Was erschreckte die Menschen? Weil sie diese in Sprachen reden hörten, die sie nicht kannten, und sie taumelten wie Betrunkene, die unter dem Einfluss des Heiligen Geistes standen. Und sie spotteten und machten sich lustig. Und Petrus sagte, die Verheißung gilt euch, als sie umkehren wollten, und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott rufen wird. Wie viele? so viele, wie der Herr, unser Gott, jemals berufen wird. Nun, die Gemeinde mag euch rufen, euer Gewissen mag euch rufen. Aber wenn Gott dich ruft, weiß er, wie er seinen Diener zu kleiden hat. Und sündige Männer, gelehrt, gebildet, einflussreich in ihren Denominationen, stellen sich in das Gewand ihrer Denomination und versuchen, diesem reinen, unverfechten Wort etwas beizufügen. Erinnert euch, das Wort ist Gott. Und wenn ein Seraph, der keine Sünde kannte, sein Gesicht verhüllen musste, um in der Gegenwart Gottes zu stehen, wie werden wir an jenem Tag erscheinen, wenn wir in der Gegenwart seines Wortes stehen, das gepredigt und durch den Heiligen Geist gründlich bestätigt wurde, und immer noch weggehen und sagen, es ist eine Telepathie oder etwas ähnliches? Was geschah in diesem König, einem großen Mann, einem Gläubigen, einem von Gott gesegneten Mann? Er wurde mit Aussatz befallen, was ein Zeichen für die Sünde, für Unglauben ist. Es gibt kein Heilmittel dafür, nur Christus, und er starb in der gleichen Gestalt. Aber das Volk hatte keine Ehrfurcht vor ihm. Warum ist es so, dass die Menschen Gott nicht verehren? Die Ehrfurcht bezieht sich nur auf Gott, sie wird in der ganzen Bibel zweimal erwähnt, und beide Male bezieht sie sich auf Gott. Man beachte, der Grund, warum sie es nicht tun, ist, dass sie nicht völlig davon überzeugt sind, dass es Gott ist. Sie sind nicht völlig überzeugt. Auch Usia war nicht völlig überzeugt, dass Gott jedes Wort hält. Weil Gott ihn gesegnet hatte, dachte er, das reicht mir. Wenn ich von Gott gesegnet bin, kann ich tun, was ich will. Du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht tun. Du, Teenager, kannst es nicht tun. Egal wie beliebt du bist, was für ein feines Mädchen, was für ein feiner Junge, was für ein schöner Tänzer. Wie sehr die Schule dich schätzt, du hast dein Stipendium gewonnen, das ist alles gut. Dagegen ist nichts einzuwenden, das ist gut. Aber glaubt nicht, dass ihr Gottes Wort mit Füßen treten könnt und damit durchkommt. Glaubt nicht, dass ihr Pastoren das tun könnt und damit durchkommt. Keiner von uns wird das tun. Ihr Hausfrauen oder ihr Geschäftsleute, wir alle werden uns vor Gott verantworten müssen, nach seinem Wort. Jesaja hat das gelernt. Ihr seid euch in der Gegenwart Gottes nicht bewusst. Wie sehr würde es sich heute für uns lohnen, auf das zu hören, was David sagte. Er sagte, der Herr ist immer vor mir. Er band seine Gebote an die Türpfosten und an seinen Bettpfosten und er hängte sie überall auf. Er band sie sogar in sein Herz und nahm sich vor, nicht gegen Gott zu sündigen. Er hatte das Wort ständig vor Augen. Das ist der Grund, warum er sagte, ich werde nicht wanken. Denn bei allem, was er tat, hatte er das Wort vor Augen. Und genau das sollten wir immer tun, die Anweisungen von Gott. Nun bedeckte er sein Gesicht, weil Gott ganz heilig ist. Und er rief, heilig, heilig, heilig. Nun nehmen wir zweitens, er hatte zwei Flügeldecken über seinen Füßen. Was bedeutete das? Demut in seiner Gegenwart. Das ist das Schwierige für einen Mann, der eine Position hat. Das ist das Schwierige für ein hübsches Mädchen im Teenageralter. Das ist schwer für den Teenager, der in der Schule beliebt ist, ein Star beim Basketball. Oh, junger Mann, wie Gott dich gebrauchen könnte, wenn du es nur zulassen würdest. Junges Mädchen, du mit deinem feinen, hübschen, kleinen, königlichen Aussehen, das Gott dir gegeben hat, warum setzt du diesen Einfluss nicht für das Reich Gottes ein, für das, wofür Gott ihn dir gegeben hat, die Tugend der Weiblichkeit? Wenn du ihn so einsetzt, dann wirst du es schaffen. Aber auf jede andere Art und Weise wirst du versagen. Du wirst ein totaler Versager sein. Gott hat dich geschaffen und niemand sonst kann deinen Platz einnehmen. Niemand kann diesen Platz ausfüllen. Du musst so sein. Nun gedemütigt in seiner Gegenwart, diese Seraphime, demütig in seiner Gegenwart. Wie Moses, als Moses ein großer, intellektueller Mann war, verstehen wir, dass er die Ägypter Weisheit, Wissenschaft und die große Weisheit Ägyptens lernen konnte. Wir haben noch nie mit ihm konkurriert in unserer Wissenschaft. Heutzutage bauen wir keine Pyramiden mehr. Wir könnten keine Pyramiden im Zentrum der Erde errichten, wo, egal wo die Sonne steht, es keinen Schatten um sie herum gibt. Und wir könnten die Sphinxen oder viele dieser Dinge nicht bauen. Genauso wenig könnten wir heute eine Mumie so präparieren, dass sie nach tausenden von Jahren noch natürlich aussehen würde. Wir können einen Leichnam nur ein paar Stunden draußen halten. Sie hatten damals eine Flüssigkeit, mit der sie einbalsamieren konnten, von der wir nichts wissen. Eine Farbe, die nicht einmal ihre Farbe verliert, viele der Künste, die sie hatten und die Wissenschaft, die wir nicht haben. Hört zu, junge Leute, ihr lebt hier in einer Universitätsstadt oder in einer Stadt, wo... Und ich lebe in einer Universitätsstadt. Und Wissenschaft ist in Ordnung, solange sie nicht das Wort Gottes verdrängt. Aber ich muss wissen, dass die Wissenschaft einem kein Leben geben kann. Die Wissenschaft kann dir sagen, wie das... Und noch etwas. Die Wissenschaft muss normalerweise immer zurücknehmen, was sie sagt, es sei denn, es ist wissenschaftlich bewiesen. Ich habe neulich gesehen, wie ein Wissenschaftsprofessor gesagt hat, dass sie jetzt bewiesen haben, dass diese Knochen, die sie ausgraben, 100 Millionen Jahre alt sind. Vor 2 Jahren haben sie herausgefunden, dass es das Salzwasser ist, in dem die Knochen lagen. Es gibt nichts, nirgendwo in der Wissenschaft oder sonst etwas, das besagt, dass die Welt über 6000 Jahre alt ist. Seht ihr? Das Chlorid und die anderen Stoffe im Wasser haben den Knochen so zersetzt, dass es aussieht, als sei er 1 Million Jahre alt. Aber das ist er nicht. Aber sie denken, dass sie damit auf sich aufmerksam machen werden. Nein, sie werden nicht zurücknehmen, was sie gesagt haben. Aber hier ist die Bibel, mein Bruder, meine Schwester und mein junger Bruder oder meine junge Schwester im Teenageralter, dass Gott niemals zurücknehmen muss, was er gesagt hat, denn es ist die Wahrheit, immer die Wahrheit. Es ist immer richtig. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann meint er es auch so. Kürzlich sprach ich auf einer Versammlung und ein Mann sagte zu mir, du bist auf dem Holzweg, mein Lieber. Er sagte, du hast gesagt, dass die Welt hier, die 6000 Jahre alt ist. Ich sagte, die Reihenfolge der Welt ist richtig, 6000 Jahre. Er sagte, schau, sagte er, die Bibel sagt, dass Gott den Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Ich sagte, das hat er nicht getan. Genesis 1, er sagte, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Punkt. Wie lange er das gemacht hat, weiß ich nicht. Niemand sonst weiß es. Gott hat das getan. Das ist eine Zeitspanne. Das ist das Ende des Satzes. Und, so beginnt er, die Welt war wüst und leer, und Wasser war auf der Tiefe. Und der Geist Gottes bewegte sich auf dem Wasser. Aber in Genesis 1 heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist alles. Mache kein Theater darum. Ich glaube es einfach. Das ist alles. Gott hat sie geschaffen. Es ist nicht meine Sache, das zu wissen. Ich bin froh, dass er es getan hat und mich hier eine Weile leben lässt. Er hat einen Neuanfang gemacht, in dem die Gerechtigkeit wohnt. Meine Hoffnung gründet sich auf nichts Geringeres als Jesu Blut mit der Gerechtigkeit. Kein Glaubensbekenntnis, keine Denomination, kein Vorbild eines Menschen. Ich will Christus und ihn allein. Das ist es, was wir haben müssen. Eine bescheidene Weise. Mose, ein intellektueller Mann, aber in der Gegenwart des brennenden Busches zog er seine Schuhe aus. Er befand sich auf heiligem Boden. Er demütigte sich. Demut. Das ist es, was die Bedeckung der Füße bedeutet. Demut. Sieh dir Paulus an, den großen intellektuellen Gelehrten. Er lehrte unter Gamaliel, einem der größten hebräischen Lehrer seiner Zeit. Klug, intellektuell, Universitätsabschluss und er dachte, er wüsste alles. Und diese Leute, die sich da herumtrieben, waren nichts als Wahnsinnige, Verrückte. Und er hatte von seinem hohen Priester den Befehl, nach Damaskus zu gehen und sie alle zu verhaften. Und eines Tages auf dem Weg dorthin kam er in die Gegenwart desjenigen, der zu Mose im brennenden Dornbusch gesprochen hatte, einer Feuersäule. Was tat Paulus, genauer gesagt Saulus? Er fiel auf sein Angesicht, in Demut. Von seinen Füßen auf sein Angesicht, in Demut. Was tat Johannes der Täufer, der Mann, von dem Jesus sagte, es ist noch nie ein Mensch von einer Frau geboren worden, der ihm gleicht oder sich mit ihm vergleichen lässt bis zu jener Zeit? Dieser große Prophet, der von Gott schon vor Grundlegung der Welt bestimmt worden war, von dem der Prophet Jesaja 1207 Jahre, bevor er auf die Erde kam, oder vielmehr 712 Jahre, bevor er auf die Erde kam, sprach. Was tat er, als er einen Mann aus der Zuhörerschaft herabsteigen sah, und er blickte nach oben und sah das Feuer in Form einer Taube vom Himmel herabkommen? Er rief aus, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Gott kann nicht zwei zur gleichen Zeit auf der Erde haben. Nur einer hat die Botschaft, wisst ihr? Ich muss abnehmen, er ist der Botschafter. Ich war bis jetzt da, jetzt nimmt er meinen Platz ein. Wie Elisa, als Elia hinaufging und sein Gewand an Elisa zurückwarf. Sein Dienst war beendet, Elisa muss da weitermachen, wo er aufgehört hat. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Johannes der Täufer. Sei dir deiner Geringfügigkeit bewusst. Du bist ein Nichts. Du bist ein Nichts. Wie gerne würde ich ein paar Minuten bei diesen Gedanken verweilen. Aber du bist nichts. Lass mich, das klingt gotteslästerlich und grob. Und ich glaube nicht, dass die Kanzel der richtige Ort für einen Prediger ist, um Witze zu reißen. Es ist zu einem Scherz geworden, zu einer Weiterführung, zu Hollywood-Glamour. Genau das ist das Problem. Hollywood hat durch das Fernsehen die Kanzel in Beschlag genommen. Unsere Frauen haben sich vor der Modegöttin Hollywoods verbeugt, schon lange. Und dann kam die Kanzel nach Hollywood durch Sänger und so weiter, talentierte Menschen. Oh, was für ein gerissener Mann der Teufel ist. Man kann Öl und Wasser nicht mischen. Es wird sich nicht vermischen. Beachte den großen Einfluss, den Menschen auf andere ausüben können. Und was du tust, ist Einfluss ausüben. Wenn du herausfinden willst, wie groß du bist, dann tauche deinen Finger in eine Wasserlache oder einen Eimer Wasser, ziehe deinen Finger heraus und versuche herauszufinden, wo du deinen Finger hineingesteckt hast. Du bist ein Nichts. Gott kann ohne dich auskommen, er kann ohne mich auskommen, aber wir könnten nicht ohne ihn auskommen. Wir müssen ihn haben, denn er ist das Leben und er allein. Nicht sein Buch zu kennen, nicht dies oder jenes zu wissen oder das Glaubensbekenntnis zu kennen, ihn zu kennen ist das Leben. Ihn als Person zu kennen, Christus in dir, das fleischgewordene Wort in dir. Das ist es, ihn zu kennen. Wenn er, du und er, eins werden, wie ich gestern Abend in dem Superzeichen sagte. Er muss in dich kommen. In dich. Gott und Mensch müssen eins werden. Ihr seid euch eurer Kleinheit bewusst. Nun zum Schluss könnte ich die anderen beiden Flügel benutzen, den dritten. Mit diesen anderen beiden Flügeln konnte er fliegen. Seht, das Antlitz bedeckt von der Herrlichkeit Gottes und in Ehrfurcht, seine Füße bedeckt in Demut und mit zwei Flügeln konnte er sich in Aktion setzen, sich bewegen. Gott zeigte seinem Propheten, wie ein zubereiteter Diener sein sollte. Hör auf Usia zu schauen. Hier ist das Vorbild, das ich dir vorausgeschickt habe. Bedecke dein Gesicht in Ehrfurcht, bedecke deine Füße in Demut und tritt in Aktion. Oh, was für ein Vorbild! Er hatte so lange auf Usia geschaut und gesehen, wie er scheiterte. Und jetzt sagt Gott ihm, was er tun soll, und zeigt ihm einen zubereiteten Diener. Er schritt zur Tat. Wie die Frau am Brunnen, die sofort in Aktion trat, als Jesus ihr sagte, dass sie 5 Ehemänner hatte. Diese Frau hatte auf so etwas gewartet, 400 Jahre lang, kein Prophet. Und auf einmal geht sie hinauf, um Wasser zu holen, eines Morgens, ganz unerwartet, und da begegnet ihr etwas Reales. Gott wird ihn irgendwo, manchmal unerwartet, vor uns stellen. Ich hoffe, dass er es heute Morgen tut. Er tat es bei ihr, als sie es nicht erwartete. Und als er zu ihr sagte, Frau, bring mir etwas zu trinken, und sie mit ihm über das Wasser diskutierte und er nichts zum Schöpfen hatte, und er ließ sie wissen, dass er Wasser hatte, von dem sie nicht zu schöpfen kommen würde. Und dann gingen sie dazu über, darüber zu reden, wo, was das religiöse Recht sei, und sagten, unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet. Ihr sagt, in Jerusalem. Und Jesus nach einer Weile, was war er? Er war das Wort. Johannes 1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Hebräer, 4. Kapitel, sagt, das Wort Gottes ist schärfer und kraftvoller als ein zweischneidiges Schwert und schneidet. Es ist nicht einfach nur ein Baby und ein Klaps. Es schneidet, kommt und geht. Seht ihr, es schneidet bis ins Mark der Knochen und ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Das ist das Wort, das fleischgewordene Wort. Und hier war es. Was tat er? Er sah sie an und konnte ihre Gedanken erkennen, denn er war das Wort, das unveränderliche Wort. Und er ist immer noch derselbe. Er ändert sich nicht. Beachtet nun, dass er in diesem unveränderlichen Wort direkt in das Gesicht der Frau blickte. Und hier stand sie, wie wir sie heute nennen würden, eine Frau mit schlechtem Ruf, eine Straßenprostituierte oder so etwas. Vielleicht ein Kind, das von den Eltern verstoßen und entlassen worden war, und davon gibt es heute zu viele. Und hier war diese reizende, hübsche, junge Frau, vielleicht im Teenageralter, vielleicht in ihrem 18. Lebensjahr, sie war gerade aus der Highschool heraus, und hier hatte sie den falschen Weg eingeschlagen und die Moral in ihrem Leben war verkommen. Und sie hatte nichts, woran sie sich festhalten konnte, und doch war sie ein hübsches Mädchen. Und sie geht hinauf, um Wasser zu holen, und sie trifft dort einen Mann, der zu ihr spricht, und sie sagte, es gibt hier eine Rassentrennung. Du solltest nicht mit mir sprechen. Du bist ein Hebräer und ich bin eine Frau aus Samaria. Und sieh doch, wer ich bin. Warum sprichst du mit mir? Was willst du? Siehst du, ihr Motiv war falsch. Und was wäre, wenn diese Frau den Wasserkrug hingeworfen hätte und weggegangen wäre, so wie manche Leute aufstehen und aus der Versammlung gehen, bevor sie es merken? Seht ihr, so ist es nicht gewesen. Aber da war noch etwas anderes an diesem feuerbestimmten Samen, das etwas Interessantes an dieser Person war, also sprach sie mit ihm. Und was geschah? Er erzählte ihr die Dinge, die sie getan hatte. Und als er ihr diese Dinge, die sie getan hatte, erzählte, sagte sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Du kennst mich nicht. Warum wusste sie, dass er ein Prophet war? Weil das Wort zu ihm gekommen war. Die Bibel sagt, wenn einer unter euch ist, der geistlich ist oder ein Prophet, so will ich, der Herr, mich ihm kundtun. Und wenn das, was er sagt, die Wahrheit ist, dann hört auf ihn, denn er ist mein Bevollmächtigter, er ist mein geoffenbartes Wort. Und sie sagte, Herr, wir haben doch schon seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt, und ich nehme wahr, dass du ein Prophet bist. Es gibt aber keine Schrift, die besagt, dass wir jetzt einen Propheten bekommen sollen, außer den Messias. Wir wissen, dass der Messias kommen wird. Und das, was das Zeichen eines Propheten ist, wir wissen, dass er kommt und dass er diese Dinge tun wird. Und dann kam Jesus, die große Zulänglichkeit, er sagte, ich bin er. Amen. Was? Sie sprang nicht sofort auf und rannte weg. Ich werde mir das nicht anhören. Sie bedeckte ihr Gesicht. Ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe. Demütig bat sie, gib mir dieses Wasser her, dass ich nicht hierher komme, um es zu schöpfen. Seht ihr die Art und Weise, wie Gott sein Volk kleidet? Und was jetzt? Sie ist bereit. Dann wird ihr offenbart, dass das der Messias ist. Und sofort ist sie in Aktion getreten. Sie stoppen? Du könntest es nicht tun. Sie ging in die Stadt und sagte, kommt und seht einen Mann, der mir die Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Wir haben nach dem Messias gesucht und da ist er. Und die Bibel sagt, dass die Männer der Stadt aufgrund des Zeugnisses der Frau glaubten. Sie hatte etwas so Reales, das sie vorzeigen konnte. Ihr Einfluss, nachdem sie Jesus Christus begegnet war und die unmittelbaren Ergebnisse brachte, die ihr die Bibel, die ihr beigebracht worden war, über den Messias vorausgesagt hatte, überzeugte die Männer, dass er der Messias war. 400 Jahre lang hatten sie nie etwas Vergleichbares erlebt. Und hier ist der Mann. Und ihr Zeugnis, obwohl sie eine Prostituierte war, war überzeugend. O junge Dame, du lebst vielleicht nicht so ein Leben. Aber oh, wenn du nur diesen einen treffen könntest, von dem ich spreche, welchen Einfluss wirst du auf deine Schulkameraden haben? Ein junger Mann wie Saulus, gebildet, klug, was für einen Einfluss hatte er auf die ganze christliche Welt? Er wurde als Apostel zu den Heiden gesandt, als er diesem Jesus in der Feuersäule begegnete, an jenem Tag, als er wusste, dass dies derselbe Gott war, der sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, Wenn du denselben Gott treffen könntest, das ist die Bibel, manifestiert, der Beweis, dass er Gott ist, die Rechtfertigung von ihm genau jetzt auf der Erde, dass sein Wort bekannt gemacht wird, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Welchen Einfluss wirst du auf deine Gemeinde haben, auf deine Gemeinschaft, auf alle, mit denen du in Kontakt kommst? Du würdest ein veränderter Mensch sein. Ja, mein Herr. Petrus, als er das sah und überzeugt war, dass wir fanden heraus, dass er die ganze Nacht geangelt und nichts gefangen hatte. Er war ein Fischer. Er wusste, wann der Mond wechselte und wann die Fische kamen und wann sie nicht kamen. Aber er war so freundlich, sich hinzusetzen und Jesus zuzuhören, ein paar Minuten lang. Er ist nicht aufgestanden und hinausgelaufen. Er blieb stehen und hörte sich alles an. Und als die Predigt zu Ende war, war er so nett, sich zu setzen und zuzuhören. Er hatte die ganze Nacht geangelt und nichts gefunden. Wie viele Simons sind heute Abend hier drin? Wie viele werden sich dieses Band anhören? Simon, du bist von Methodisten zu Baptisten, zu Pfingstlern, zu Oneness, zu Tuness, zu Freeness, zu allem Möglichen gesprungen und hast immer noch nichts. Warum setzt du dich nicht hin und hörst mir eine Minute zu? Schenke Christus nur ein paar Minuten deiner Zeit. Sieh, wie das Wort kommt. Simon, so beauftragt er ihn, wirf das Netz für den Fischzug aus. Und als er den Fisch in der Hand hatte, sagte er, Herr, ich habe die ganze Nacht gewartet. Es übersteigt meinen Verstand. Ich kann nicht erklären, wie. Auch ich kann nicht erklären, wie es funktioniert. Ich kenne die Mechanik nicht. Ich interessiere mich nur für die Dynamik. Ich weiß nicht, wie er es tut, aber er tut es, weil er es versprochen hat. Er ließ das Netz herunter. Denn er wusste, wenn da kein Fisch drin wäre und Gott sagte, dass da Fische drin sein würden, ließ er das Netz trotzdem herunter. Du sagst, ich war am Altar. Ich habe dies getan. Ich habe das getan. Ich habe es versucht. Ich bin auf und ab gegangen. Ich lass das Netz herunter. Das ist das Kommando. Und als er die Fische gefangen hatte, was tat er da? Zuerst fiel er auf seine Knie, in Ehrfurcht und Respekt, und er rief, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Was bedeutet das? Ehrfurcht, Demut. Wie lautete das Wort, das zurückkam? Fürchte dich nicht, Simon, von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. In Aktion, und er starb in Aktion. Oh mei, der blinde Mann, der geheilt wurde, konnte es nicht erklären. Er konnte nicht sagen, wie er es getan hatte, und er wusste nicht, weshalb er ein Sünder war oder nicht. Er sagte, es ist seltsam für mich, dass ihr Priester mir diese Frage stellt. Sie fragten, wer hat dich geheilt? Sie fragten seinen Vater und seine Mutter, aber die sagten, die Priester hatten ihnen gesagt, wenn jemand zu den Versammlungen von Jesus geht, er ist ein Wahnsinniger. Wenn ihr an seinen Versammlungen teilnimmt, werdet ihr aus dieser Gemeinde exkommuniziert. Das ist es, was die Bibel sagt. Wir werden dich aus der Gemeinde ausschließen, wenn du diese Versammlung besuchst. Aber der blinde Mann, siehe, die Versammlung kam zu ihm, und Jesus heilte ihn. Und dann schämten sich sogar seine Eltern, weil sie Angst hatten, ihre Würde zu verlieren, ein Mitglied dieser großen Gemeinde der Stadt zu sein, etwas darüber zu sagen. Sie schoben es auf den Jungen zurück und fragten, frag ihn, er ist volljährig. Geh und frag ihn, wie es passiert ist. Wir wissen, dass das unser Sohn ist, und wir wissen, dass er blind geboren wurde, aber ich werde nichts sagen. Oh, diese lauwarmen, grenzwertigen Scheingläubigen! Aber dieser Mann, dem die Augen geheilt wurden, sie fragten, wer hat dich geheilt? Er sagte, einer namens Jesus von Nazareth. Ja, mein Herr, er hatte in Demut gesessen. Das Werk war vollbracht. Sie sagten, dieser Mensch ist ein Sünder. Wir wissen es nicht, wir haben keine Schule, aus der er jemals kam. Er gehört keiner Organisation an. Er hat keine Gemeinschaftskarte. Wir haben nichts mit ihm zu tun. Wir wissen, dass er ein Sünder ist. Nun, sagte er, das ist aber seltsam. Er sagte, ein Mann, der mir die Augen öffnen konnte, was noch nie geschehen ist, seit die Welt begonnen hat, ein Mann, ein Minister, öffnet mir die Augen, was noch nie in der Welt geschehen ist, und ihr Geistlichen, von denen man annimmt, dass ihr alles über das Wort Gottes wisst, und ihr wisst nichts über ihn, das ist eine seltsame Sache. Wenn die Bibel selbst sagt, dass, wenn er kommt, die Blinden sehen werden, die Lahmen werden springen wie ein Hirsch, sie hätten sehen müssen, dass das Wort offenbart wurde, seht ihr? Aber der Junge wusste es, er war dabei gewesen. Was hat er getan? Er war in Aktion. Er war bereit vor seinem Chef. Er war bereit vor den Priestern. Er war bereit vor dem Rat. Er war zu allem bereit, denn er hatte Gott erkannt, sich gedemütigt und war mit seinem Zeugnis in Aktion getreten. Seht ihr, das ist ein echter Diener. Die Feuersäule sollte uns heute in Aktion versetzen, so wie wir sie in den Worten seiner Verheißung für diese Stunde, diesen letzten Tag, bestätigt gesehen haben. Sie sollte die ganze Bewegung Gottes in Bewegung setzen. Aber das Problem ist, dass unsere Organisation sagt, Moment mal, das kam nicht durch unsere Gruppe. Das ist der Name Jesus. Das ist ein Abtrünniger. Das ist ein Baptist. Das, seht ihr? Uhu, siehst du? Seht ihr? Sie sehen es einfach nicht. Das ist richtig. Zeichen. Oh, das Zeichen seines Kommens ist nahe. Und wir wissen, dass es nichts auf der Welt gibt, was wir nicht sehen können. Die Wissenschaft sagt uns, es sind noch 3 Minuten bis Mitternacht. Hat uns das vor einigen Jahren gesagt. Dann ist es vielleicht nur noch ein Augenblick bis Mitternacht. Wir wissen nicht, wann das Pulver im Fass gezündet wird. Schaut euch die Wahlen an, die morgen anstehen. Das ist alles, was es braucht. Nur ein Feuerchen. Wenn der Radarschirm diese Atombombe erfasst, wird sich jede von ihnen losreißen, aber die Gemeinde wird vor diesem Zeitpunkt verschwunden sein. Wenn das also jede Minute passieren kann und die Gemeinde vorher gehen muss, wie weit ist es dann noch entfernt? Und genau die Dinge, von denen er sagte, dass sie geschehen würden, sein Dienst und was in den letzten Tagen geschehen würde, beobachten wir Nacht für Nacht und Tag für Tag und sagen, dass die Zeit nahe ist. Oh, wir sollten uns demütigen und in Demut und in Aktion treten. Das ist richtig. Das erfüllte Wort sollte uns alle in Aktion versetzen. Wir haben, wie der Prophet Jesaja, das Ergebnis von selbstherrlichen Menschen gesehen. Die sagten, nun, wenn es irgendwo sein wird, dann in unserer Denomination. Wenn es durch die Trinität kommt, in Ordnung. Oder wenn es durch die Einheit kommt, in Ordnung. Oder wenn es durch die Gemeinde Gottes kommt, die Methodisten, die Baptisten, die Katholische oder die Presbyterianer. Es ist alles in Ordnung. Ich wurde hier in Mexiko interviewt. Bruder Jack war bei mir. Und das kleine Baby wurde von den Toten auferweckt, nachdem es an diesem Morgen um 9 Uhr gestorben war. Und es wurde in dieser Nacht um 11 Uhr auf der Plattform durch eine Vision von den Toten auferweckt. Bruder Jack war dort. Ich schickte ihn, um für das Baby zu beten. Und die Frau, die das Baby in ihren Armen hielt, sah so aus. Es regnete in Strömen und er hatte den Mantel von Bruder Armand an. Und Bailey sagte, ich habe den Mantel... Bruder, dieser Freund von Bruder Espinosa, ich weiß nicht was, ich nannte ihn Ma, weil er so langsam war. Und so sagte ich, er verteilte die Gebetskarten und Billy passte auf, dass er nicht eine verkaufte. und er verteilte sie alle. Und diese Frau hatte das tote Baby. Und sie sagte, Billy sagte, ich habe nicht genug Platzanweiser, um sie zurückzuhalten. Und ich sagte, sie würde mich nie erkennen. Sie kennt mich nicht. In der Nacht zuvor hatte der blinde Mann sein Augenlicht erhalten. Und auf der anderen Seite der Plattform lagen lauter alte Mäntel, Schals und andere Dinge, arme Leute. Ich sagte, nun, Bruder Jack, geh runter und bete für das Baby. Ich sagte, sie würde den Unterschied zwischen dir und mir nicht erkennen. Und sie rannte einfach unter den Beinen der Männer hindurch, sprang ihnen auf den Rücken und lief mit dem toten Baby herum. Ein kleines, hübsches Mädchen, ungefähr so groß, vielleicht ihr erstes Kind. Sie sah aus, als wäre sie in ihren 20ern, ein sehr attraktives Mädchen. Und ich sagte, geh und bete für sie, Bruder Jack, denn sie wird nie erkennen, wer wer ist. Und da ich dort hinten stand und durch einen Dolmetscher sprach, würde sie nicht wissen, ob ich derjenige war, der für die Kranke betete, oder ob er es war. Bruder Jack begann dort unten. Und ich schaute nach vorn und da war eine Vision, dieses kleine Baby, das hier saß. Ich sagte, macht nichts, bring es her. In wenigen Augenblicken war das Baby lebendig, legte ihm die Hand auf. Sie ging sofort zu ihrem Arzt und er unterschrieb eine Erklärung, dass das Baby an diesem Morgen in seiner Praxis an einer Lungenentzündung gestorben war. Und um 11 Uhr in der Nacht war es wieder am Leben, weil sie hartnäckig war. Sie musste sich durchsetzen. Es gab etwas Reales. Wenn ein Blinder sein Augenlicht wieder erlangen konnte, dann konnte auch ihr Baby von den Toten auferweckt werden. Das gefällt mir. Gott gib uns mehr Menschen wie sie. Und sie, eine Katholikin, kam mit ihren Perlen in den Händen und ich sagte ihr, das war nicht nötig, ohne den jungen Mann zu verachten. Keine Missachtung dessen, aber das ist nicht nötig. Es ist Gott, an den wir glauben, nicht irgendeine Form, nicht ein methodistisches Gebet oder ein presbyterianisches Gebet oder ein Pfingstschrei. Es ist Gott, an den wir glauben, nicht eine katholische Perle oder was auch immer mehr. Wir glauben an Gott, den lebendigen Gott, durch sein Wort. Und sein Wort ist Gott. Und es muss Früchte tragen, denn es ist ein Same. Nun, der Prophet sah, was selbst herrliche Denominationen taten. Er sah, dass sie den Platz des Amtes nicht einnehmen konnten. Sie verlieren ihren Halt mit ihren Glaubensbekenntnissen und so weiter. In Erwartung der Glaubensbekenntnisse akzeptieren sie diese und denken, das sei alles. Und wir finden heraus, dass Männer wie Usia versuchen, den Platz des gesalbten Amtes einzunehmen. Und sie scheitern. Viele von ihnen entpuppen sich als Neurotiker, Trunkenbolde und so weiter, die versuchen, den Platz eines Gesalbten einzunehmen und sich als solche auszugeben. Anstatt das zu haben, wovon sie reden und von Gott dazu berufen und beauftragt zu sein, rennen sie in großen Schwärmen los und bauen große Organisationen auf, intellektuelle Menschen und große Dinge und blinken wie Hollywood und predigen, die Ankunft des Herrn ist nahe. Wir haben gesehen, wie Männer ihren Halt verloren haben, weil sie versuchten, ein Amt zu übernehmen, für das sie nicht geweiht waren, genau wie Usia. Wir haben gesehen, wie die Gemeinden sich bekehrten. Wir haben in unseren Pfingstgemeinden gesehen, wie jede Einheit versucht hat, die Dreieinigkeit für sich zu gewinnen, wie die Dreieinigkeit versucht hat, die Einheit für sich zu gewinnen, wie die Gemeinde Gottes versucht hat, dies für sich zu gewinnen und wie all diese anderen versucht haben, sich gegenseitig zu gewinnen. Sie haben sich bekehrt, sie haben sich ausgegeben und versucht, etwas zu tun, wozu sie nicht berufen sind. Gott sagte, predigt das Evangelium, zeigt die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nicht, geht und gründet Organisationen, habt Schulen und so weiter. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das nimmt nicht den Platz dieses Amtes ein. Und wir sehen jetzt, dass Männer und Frauen, die versuchen, dieses gesalbte Amt zu übernehmen, obwohl sie nicht dazu geweiht sind, wir sehen, was mit ihnen geschieht. Das ist euer Vorbild, Prediger. Wir sehen es im Leben von Teenagern. Wir sehen es überall. Das bedeutet, schaut nicht auf den Menschen. Schaut auf Gott. Nehmt eure Augen vom Menschen, richtet sie auf Gott. Nicht beeinflussen, sagt, oh, Ehre sei Gott, der Herr spricht zu mir. So spricht der Herr, tu dies und das, und es geschieht nie. Seht ihr, ihr versucht etwas zu verkörpern, von dem ihr nichts wisst. Tut das nicht. Es ist gefährlich. Ihr werdet mit geistlichem Aussatz behaftet sein, mit Unglauben, mit euren Denominationen. Ihr versucht euch aufzubauen, einen Feder in euren Hut zu stecken, um ein Prediger zu sein. Wenn, seid wie David, ich will lieber ein Fußabtreter im Haus meines Gottes sein, als in den Zelten der Gottlosen wohnen. Ja, ein Fußabstreifer. Wo immer du mich hinrufst, Herr, lass mich der beste Fußabstreifer sein, den du je hattest. Wenn die Leute ihre Füße an mir abwischen können, dann lass mich ein echter Fußabstreifer sein. Ich werde ihnen die Füße abwischen, wenn sonst nichts. Das ist es, was Jesus tat, als er auf die Erde kam. Er wurde Gottes Fußabstreifer, sein eigener Sohn. Wer bist du, Bischof, staatlicher Priester? Wenn Jesus ein Fußwäscher wird, ein Fußabstreifer im Haus des Herrn? Ach du meine Güte, und dann denken wir, wir sind jemand, weil wir einen Doktortitel haben, weil wir studiert haben. Schaut auf euer Beispiel, was er getan hat. Schaut nicht darauf, was der Bischof vor euch, der Priester vor euch oder was auch immer getan hat. Er mag ein guter Mann gewesen sein. Das spielt keine Rolle. Es geht um dich, sieh auf Gott. Als er die Auswirkungen sah und dann sah, was geschah. Jetzt schließe ich, eine Sache sage ich noch. Seine Füße und Hände. Seine Flügel bedeckten sein Gesicht in Ehrfurcht, seine Füße in Demut. Dann brachten ihn seine beiden Flügel in Aktion. Denk nur daran, welche Auswirkungen die Vision auf den Propheten hatte. Was hat sie mit dem Propheten gemacht? Sie zeigte ihm, dass kein Mensch, vertraue nicht auf einen Menschen. Wenn dieser Mann das Wort Gottes verlässt, verlässt du den Mann. Siehst du, du verlässt den Mann. Bleib bei Gott. Gott ist das Wort. Seht, was die Auswirkungen bewirkten. Nun, liebe Brüder, ich möchte, dass ihr euch das alle zu Herzen nehmt. Was geschah mit dem Propheten? Es bewirkte, dass der Prophet, der vor Grundlegung der Welt zu einem Amt geweiht wurde, Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Es hat diesen Propheten dazu gebracht. Was ist mit einem Prediger, einem Bischof, der nichts mit einem Propheten zu tun hat, einem Lehrer, einem Pastor oder einem Evangelisten? Was sollte es mit ihnen machen? Aber die Vision des Herrn zu sehen, veranlasste den Propheten dazu, zu bekennen, dass er ein Sünder war. Er ging nicht hinaus und sagte, ja, Ehre sei Gott. Halleluja, das ist gut genug für mich. Gelobt sei Gott, ich gehe hinaus. Oder er ging nicht hin und sagte, das höre ich mir nicht an. Ich hatte eine geistige Anwandlung. Es entspricht nicht dem, was der Priester sagt. Nein, er nahm es zur Kenntnis. Er sah, was Gott ihm zu zeigen versuchte. Warum? Der geistliche Same war bereits in ihm. Wie er in der Frau am Brunnen war, wie er in den anderen war. Sie waren dazu ausersehen, vorher bestimmt. Und er sah den Grund dafür. Er sah Usia im Haus der Aussätzigen, einen großen Mann, der versuchte, sich für etwas auszugeben. Er sah Gott dort sitzen und er sah, wie Gott seine Diener kleidete und wie er sie aussandte. Das veranlasste ihn zu sagen, ich bin ein Sünder. Dann kam die Zeit für die Reinigung nach dem Sündenbekenntnis. Ich bin ein Sünder. Der Prophet, ein Mann, der im Palast des Königs gewesen war, bekannt als Prophet. Hört ihr mich? Diesen geweihten Propheten veranlasste die Vision des Herrn zu schreien. Wehe mir! Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich lebe unter Menschen, die unreine Lippen haben. Und meine Augen haben die Anordnungen des Herrn gesehen. O Predigerbruder, kannst du es sehen? Meine Augen haben die Anordnungen des Herrn gesehen. Dann kommt die Reinigung. Hier kommen die Cherubim mit einer Feuerkohle vom Altar, die er mit seiner Zange, der Zange vom Altar, in seine Hände genommen hatte. Und nahm Jesajas Kopf zurück, weil er bereit war zu bekennen und zu gestehen, dass er unrein war, weil er auf irgendeinen Bischof oder irgendjemanden als Vorbild geschaut hatte, anstatt auf Gott zu schauen. Anstatt auf das Wort zu schauen, hast du auf dein Glaubensbekenntnis geschaut, das dich immer noch zurückwirft, ein Mann mit unreinen Lippen. Und der Engel kam mit Feuer, legte es auf seine Lippen und sagte, jetzt bist du rein. Nimm die Reihenfolge wahr. Er brachte ihm nie ein Buch, einen Katechismus. Gott bereitet seine Diener nicht durch Bücher und Katechismus vor. Er bereitet seine Diener mit Feuer vor, mit reinigendem Feuer, mit Feuer vom Altar. Und er schrie und sagte, wehe mir, denn ich habe Unrecht getan. Ich habe mein Vorbild, mein Vertrauen auf einen Mann gesetzt und ich sehe die Anordnungen des Herrn. Und er reinigte ihn mit der Kohle des Feuers. Ist es nicht wunderbar, wie der Mann erkannte, dass er ein Sünder war? Und seht, was Gott tat, sobald er erkannte, dass er ein Sünder war. Er gestand, dass er ein Sünder war, gestand sein Unrecht. Und er sah, was Gott tat und wie er es tat, wie er ihn mit einer Kohle aufs Feuer reinigte. Nicht durch ein Glaubensbekenntnis, nicht durch ein Bündel von Perlen, nicht durch eine historische Angelegenheit. Er reinigte ihn mit, in der Gegenwart, lebendigem Feuer. Und die Bibel sagte, die Verheißung gilt euch und euren Kindern, denen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Dieser Heilige Geist, dieser Jesus, der am Pfingsttag in Form des Heiligen Geistes kam, ist der einzige Reinigungsprozess, von dem Gott weiß, wie er seinen Diener reinigt. Er hat die Anordnungen gesehen. Er hat gesehen, was Gottes Knecht vorbereitet hat, wie er handeln sollte. Er sah die Art und Weise, wie Gott seinen Diener bereit machte, wie er es anordnete. Beachtet dann das Folgende, nach der Reinigung, nach dem Auftrag. Nachdem er dies getan hatte, folgte, was dann? Der Auftrag. Nach dem Bekenntnis und der Reinigung antwortete der gereinigte Jesaja, als der Herr fragte, wer wird gehen? Er sagte, hier bin ich, sende mich. Junger Mann und junge Frau, euer Leben liegt vor euch. Lasst uns heute Morgen zum Altar hinuntergehen. Lasst uns für ein paar Minuten in das Haus Gottes eintreten. Geschäftsmann, Hausfrau, Prediger, lasst uns zum Haus Gottes eingehen. Irgendwo ist etwas nicht in Ordnung, seht ihr? Ihr habt zu viel davon gehabt und so viel fleischliche Nachahmung in der Welt, Christentum. Junge Leute, ihr tut mir leid. Ihr wisst nicht, wohin ihr euch wenden sollt. Die einen sagen dies und die anderen das. Die einen sagen, es sei ein Ave Maria, die anderen sagen, es sei etwas anderes. Und die einen sagen, tritt in diese Gemeinde ein und die anderen in jene. Es ist alles falsch, denn Gott hat gründlich gezeigt, dass die Sache tot ist. Nun lasst uns in das Haus Gottes eingehen, in unser Herz, den Altar. Lasst uns hinaufschauen und sehen, wie Jesus aussieht, der das Wort ist. Und dann können wir antworten, hier bin ich, sende mich, Herr. Schick mich ins Haus, damit ich eine bessere Ehefrau werde. Schick mich in die Schule, damit ich eine bessere Teenagerin werde. Schick mich in die Schule, damit ich ein besserer Jugendlicher werde. Schick mich auf die Kanzel, damit ich ein anderer Prediger werde. Schick mich in mein Geschäft als einen anderen Geschäftsmann, wenn du dein Vorbild siehst, Jesus Christus. Er sagte, hier bin ich, sende mich. Nach seiner Demut, nachdem er die Anordnung gesehen hatte, wie Gott seinen Diener aufstellt. Wie er ihn beauftragt, bevor er ihn beauftragt, muss er demütig, ehrfürchtig und in Aktion sein. Und als er das sah, sagte der gereinigte Jesaja, hier bin ich, sende mich. Lass uns für einen Moment das Haupt beugen. Ein Bruder spricht in einer anderen Sprache, eine Schwester gibt eine Auslegung. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann, als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen, da antwortete er, Meister, hier, sende mich. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten. Herr, sende mich. Bruder Brennan beginnt zu summen. Sprich, mein Herr. Stell dir das vor, Teenager, während wir dieses Lied summen. Denk daran, Prediger, Geschäftsleute, Hausfrauen. Wir sind jetzt unten im Haus des Herrn. Schaut über euch und seht euer Vorbild, die Cherubim. Denke daran, dass du jetzt am Ende der Zeit bist. Die Zeit wird in der Ewigkeit verschwinden, vielleicht schon heute. Wir wissen nicht genau wann. Denk darüber nach. Es gibt Millionen, die in Sünde und Schande leben, sterben. Schau auf die Straßen, höre ihren traurigen und bitteren Schrei. Eile, Bruder, eile zu deiner Rettung. Antworte schnell, Meister, hier bin ich. O, sprich, mein Herr, o, sprich. Sprich es jetzt von Herzen. Jesaja, wo bist du? Und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr. Methodisten, Baptisten, Pfingstler, wo seid ihr? Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Meinst du es wirklich ernst? Wenn er zu deinem Herzen spricht, meinst du es dann auch? Sprich, mein Herr, oh, sprich, mein Herr. Wenn er zu dir spricht, während wir es singen, antwortet schnell. Wirst du deine Hand erheben und sagen, mich, Herr, mich, Herr. Gott segne dich. Mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten. Lass mich Einfluss haben, Herr, auf andere. Ich kann es nicht, bis du mich reinigst. Schicke den Engel jetzt, Herr. Sprich, mein Herr, oh, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten, dir antworten. O, sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Erhebe jetzt deine Hände, und ich werde. Das zeigt, dass er spricht. Nun möge das Feuer kommen und uns reinigen. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Herr Jesus, während das Lied gesungen wird, sprich und ich will dir schnell antworten, sind buchstäblich Dutzende von Hände hier drin, Herr, unter den Teenagern und unter den Ältesten, Predigern, Geschäftsleuten. Sicherlich, Herr, du sprichst noch. Schicke den Engel jetzt mit der Kohle des reinigenden Feuers. Bereite deine Diener richtig vor, Herr, für die Aufgabe, die vor uns liegt. Jesaja wusste, um ein Prophet zu sein, brauchte es mehr als das, was er hatte, um der Antwort des Tages zu begegnen. Und so braucht es auch heute mehr, als wir haben, Herr, um der Antwort zu begegnen. Es braucht die Person Christi in uns. Es braucht Jesus selbst, um die Frage zu beantworten. Gewähre, Herr, gewähre, dass der Heilige Geist in der Person Christi oder Christus in der Person des Heiligen Geistes gerade jetzt in jedes Herz kommen kann. Reinige uns, Herr, von unserem Unglauben. Reinige uns von unseren Glaubenssätzen und der Torheit dieser Welt. Reinige uns davon, Herr, und lege dein Wort in unser Herz und meditiere darüber Tag und Nacht. Möge die Antwort kommen, Herr, sobald unsere Herzen gereinigt sind. Gewähre es, Herr. Möge der Engel Gottes jetzt jedes unserer Herzen mit dieser Feuerkohle berühren, während wir auf ihn warten. Gewähre es, Herr. Nun wendet eure Köpfe, eure Arme, eure Herzen, euer ganzes Leben Gott zu, genau hier im Tempel Gottes, wo der Heilige Geist ist und sein Zug das Gebäude füllt. Die Gegenwart seines Wesens ist hier. Lasst es uns jetzt einfach annehmen, wenn ihr spürt, dass Gott euch jetzt berührt, während wir wieder dieses Lied singen. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so reinmachte, wie man nur rein sein kann. Lass uns, wenn wir unsere Köpfe und Herzen jetzt vor ihm verneigen, das noch einmal singen. Und lass den Engel Gottes unsere Herzen von allem Schmutz und allem Glamour der Welt reinigen. Und ihr kleinen Mädchen und Jungen von der Highschool hier, ihr kleinen Teenager aus Shreveport, ihr guten alten Südstaatler hier, die ihr früher das altmodische Evangelium hier unten hattet, ihr seht, dass es etwas gibt, das die Gemeinde heute nicht für euch bereitstellt, aber Gott hat es für euch. Wollt ihr nicht zulassen, dass er euer Herz jetzt reinigt? Du wohnst unter Leuten, die tanzen und alles andere und sich selbst Gemeindeglieder nennen, und du siehst den Schmutz und die Dinge, die in unseren Gemeinden von überall herkommen, von der katholischen, der ersten organisierten Gemeinde bis zur letzten. Das ist Pfingsten. Jeder von uns ist schuldig. Jeder ist schuldig, ohne jede Ausnahme. Siehst du, was wir uns selbst eingebrockt haben? Unsere großartigen Schulen, um unsere Geistlichen auszubilden, und das Ding, in das sie uns hineingewickelt haben da draußen? Werfen wir das Ding beiseite. Machen wir es wie der alte Paulus. Nichts von all dem bewegt mich. Ich bin überzeugt, dass nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus ist. Und ich vergesse, was in der Vergangenheit ist, und dränge mich zu dem Ziel der hohen Berufung in Christus. Oh mein, glaubt es jetzt, wenn wir unsere Augen schließen und unsere Herzen für ihn öffnen und sagen, als die Feuerkohle den Propheten berührte und ihn so reinmachte, wie man nur rein sein kann. Als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen? Da antwortete er, Meister, hier, sende mich. O, sprich, mein Herr, sprich. Heben wir unsere Hände zu ihm und glauben wir es. Sprich, sprich, Herr, ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich und ich werde antworten. Herr, sende mich. Ja, sprich, mein Herr. Betet jetzt. Ich werde Bruder Don bitten, hierher zu kommen und mit uns zu beten. Sprich und ich werde dir schnell antworten.